So, jetzt bevor wir jetzt die Zuschauer begrüßen, guckst du jetzt nochmal bitte in deinen Kalender, dass wir nicht wieder verkehrt sind. Wir sind heute am 7. März 1974, richtig?
Genau.
Gut, da habe ich mich richtig vorbereitet. Herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Wir sind Folge 57.
Tut mir leid.
Nach der Chaos-Folge 56 sind wir jetzt
Tut
wieder.
Tut mir leid.
Bin ich wieder besser vorbereitet. Jetzt ist Ruhe. So, und Jens, und weil du mich jetzt so ärgerst, sag erst mal Hallo zu unseren Zuhörern.
Tut mir leid.
Jetzt hör auf.
Nein, hallo, Freunde, Folge 57. Und wie wir gerade eben nochmal uns vorher gebrieft haben, befinden wir uns tatsächlich heute am 7.3.1974.
So, Jens, und das ist was Besonderes. Wir sind wieder in den 70ern und es ist sehr, sehr lange her, dass wir das erklärt haben. Wir haben immer in den letzten Folgen darauf verwiesen. Hört euch einfach die ersten Folgen an. Aber es gibt halt Leute, die wollen nicht ewig suchen. Deshalb exklusiv heute mal wieder eine 70er-Jahre-Folge. Und der Jens erklärt uns jetzt mal ganz kurz, wie das damals mit den Charts war. Jens, 3-4 Sätze, erklär's kurz, warum das damals mit den Charts kompliziert war und worauf wir uns hier berufen. Deine Zeit läuft ab jetzt.
Es gab damals direkt keine Charts, sondern eher Hörercharts, auch Anfang der 70er-Jahre noch. Die Verkaufscharts wurden nicht so gelistet in dem Sinne. Und dementsprechend ist es schwierig, bis zum Jahr 1976 oder so, direkt Originalcharts für Deutschland zu bekommen. In anderen Ländern kein Problem, aber in Deutschland ist es ein Problem. Jedenfalls von der Datenlage her.
Genau, und deshalb gibt es für diesen Zeitraum keine Wochencharts, sondern es gibt nur die Monatscharts, auf die wir uns berufen können, auf die
genau,
wir zurückgreifen.
Genau, auf die Monatscharts. So genau. Schaut es aus. Und es könnte sein, dass wir uns heute doppeln. Könnte passieren.
Es könnte, ich denke auch, dass beim zweiten Song, dass wir uns beim zweiten Song doppeln. So. Bei meinem zweiten Song.
Du hast rausgesucht, darfst beginnen.
Ich darf beginnen. Wir sind am Platz 26 am Tag.
Nein.
Nein, okay. Dann, das hätte mich schon gewundert, wenn du nimmst. Wir reden hier von deutscher Musik. Der Interpret lebt leider nicht mehr. Der Song hat Platz 26 am Tag erreicht und Platz 16 in Deutschland. Und es war der Durchbruch für diesen Künstler in Deutschland, der unter anderem Hits schrieb für Frank Zander, Wenke Möhre, Peter Alexander. Für die hat er Hits geschrieben.
Könnte es sein, wenn ich schon mal live gesehen habe? Die Frage kann sie nicht beantworten. Weil,
das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht.
Also Chris Roberts?
Nein, ist es nicht. Und deshalb hören wir jetzt mal rein. Und ich habe dich wieder gefoppt und du wirst dich gleich ärgern.
Und er fährt seit Jahr und Tag schon immer Hamburg, Lissabon. Und jeden Parkplatz, jedes Rasthaus, jeden Tankwart kennt er schon. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Und sein Zuhause ist die Autobahn.
Ihr müsstet Jens mal sehen.
Unsere Country Lady hat wieder zugeschlagen.
Ach. Ey, komm, ist schon cool.
Ist, ja, der liebe Günter Gabriel.
Günter Gabriel, er ist ein Kerl.
Ja. Hast du dir die Doku vom Hausboot angeschaut?
Ich habe mir die ersten zwei Folgen, da kommen wir noch dazu, von Olli Dietrich, die das Hausboot...
Nicht Olli Dietrich.
Nee,
Olli Schulz,
Olli Schulz
und
Entschuldigung.
Finn Kliemann.
Genau, genau. Kommen wir noch dazu. Also wir reden über Günter Gabriel, er ist ein Kerl. Geboren wurde Günter Gabriel und er hat eine ganz bewegte Kindheit. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, na heißer, aber heißer sah. Geboren am 11. Juni 1942 in Bünde, Westfalen, gestorben am 22. Juni 2017 in Hannover. Eigentlich heißt der gute Mann Günter Kaspelherr, hat eine bewegte Kindheit gehabt, wie gesagt. Als er 4 war, erhängte sich seine Mutter, weil sein Vater sie zwang, eine Abtreibung selber vorzunehmen. Also sie sollte sich selber mit einer Stricknadel das ungeborene Kind abtreiben und da hat sie sich erhangen. Der Vater war gewalttätig gegenüber ihm. Dann hat er die Volkshochschule, als er älter war, abgebrochen, um Geld zu verdienen, machte dann trotzdem das Fachabitur. Studium Maschinenbau angefangen, abgebrochen, arbeitete dann als DJ und Promoter in einer Plattenfirma. Er begann Lieder für andere Künstler zu schreiben und 1974 dann sein erster Hit, Er ist ein Kerl. Dafür hat er auch die Goldene Europa bekommen. Dann sein zweiter Hit, Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Er schrieb dann Hits für...
Wir müssen mal kurz hier einhaken für die jüngeren Zuhörer, Zuhörerinnen. Die Goldene Europa war ein spezieller Preis, der von, glaube ich, einer Rundfunkanstalt verliehen wurde für besondere Verdienste, auch verkaufstechnisch im Musikbusiness.
War das nicht Zacharias Berlin? Kann das sein?
Ja, wir reichen das dann gleich nochmal zeitnah hier nach.
Genau. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, er schrieb Künstler für andere oder Lieder für andere Künstler. Da habe ich allerdings Juliane Werding rausgelassen, sonst hätte ich gedacht, da kommst du gleich drauf. Also er schrieb Hits für...
Ganz sicher. Also Juliane Werding gekommen wäre, dann wäre...
Juliane Werding, Frank Zander, Wenke Möhrer, Peter Alexander und Tom Astor. Also spätestens dann hättest du es wahrscheinlich gewusst. Der hatte eine eigene Fernsehshow im Bayerischen Rundfunk. Und zwar Country Music mit Gunther. Mitte der 80er Jahre wirtschaftliche Ruin wegen komischen Immobilieninvestitionen und mehrerer Scheidungen. 2003 nahm er im Studio von Johnny Cash dessen Lieder in Deutsch auf. 2007 dann die wirklich, die was durch die Medien ging, die Wohnzimmertour. Gunter Gabriel für jedermann, also da konnte man 1000 Euro bezahlen. Da kam Gunter Gabriel in dein Wohnzimmer und hat bei dir ein Konzert gegeben, weil er Geld brauchte. 2009 Veröffentlichung seiner Bio, wer einmal tief im Keller saß. August und September 2010 Theater im Stück, hat er Theater gespielt im Stück Hello, I'm Johnny Cash. Gabriel war viermal verheiratet, hat vier Kinder. Dann lebte er 20 Jahre auf dem ehemaligen DDR-Arbeiterschiff Magdeburg in Hamburg. 2016 war er Kandidat im Dschungelcamp und er starb dann, wie gesagt, am 22. Juni 2017 in Hannover an Folgen eines dreifachen Bruchs des ersten Halswirbels, der sich bei einem Sturz zugezogen hat und infolge der vielen Operationen und wurde dann seebestattet. Tja, und dieses Schiff, von dem wir geredet haben, gab es bei Netflix in der Doku mit Olli Schulz und Finn Kliemann, die das gekauft haben und dann...
Eine sehr amüsante Doku, und wenn halt, liebe Zuhörer, Zuhörer, auch diesen anderen Podcast hören, da wurde das so ein bisschen nebenbei begleitet, eigentlich nicht exzessiv, aber so konnte man das noch ein Stückchen mehr einordnen, wenn man den Podcast, wo es nur nebenbei immer mal kam, und natürlich dann diese Doku gesehen hat. Das war schon sehr lustig, interessant.
Genau, und da haben wir jetzt Gunter Gabriel.
Was ich noch nachreichen wollte zur Goldenen Europa, weil wir sind ja auch ein Podcast, der auch ein Stückchen mehr Wissen vermittelt, als nicht nur diese plumpe Musik, ja. Also die Goldene Europa war entsprechend sogar eine Show, nämlich Showverleihung der Goldenen Europa. Der Preis wird seit 1968 jährlich in Saarbrücken vom Saarländischen Rundfunk und seiner Europawelle Saar verliehen.
Aha.
Ursprünglich sollte er helfen, deutsche Künstler und Produzenten mit ihrer Musik gegen die Konkurrenz aus den USA und England zu unterstützen. Und wer es nach dieser Beschreibung nicht gleich errät, sein Erfinder ist Dieter Thomas Heck. Er hatte ein Jahr zuvor begonnen, die deutsche Schlagerparade bei der Europawelle Saar zu moderieren und 1973 gewann Heck die von ihm erfundene Auszeichnung übrigens selbst. 1981 wurde die Übertragung erstmals mit einer eigenen Fernsehshow verbunden. Es moderierte nun bis 1991 Manfred Sechsauer. Ab 1992 übernahmen verschiedene Moderatoren die Sendung, darunter Carsten Speck, Jan Hofer und Harpe Kerkeling. Den dramatischen Quotenrückgang von über 11 Millionen 1987 auf ein Ende nicht einmal 3 Millionen konnte keiner von ihnen stoppen. Vermutlich lag es daran, dass auch die Zuschauer nicht wussten, wofür es genau eine Goldene Europa gab. Das Konzept wurde 1987 und 1992 geändert, blieb aber schwammig. Zuletzt sollten Künstler, deren Tätigkeit im weitesten Sinne massenattraktive Unterhaltung darstellt, ausgezeichnet werden. Und seit 2003 hat die Goldene Europa nicht einmal mehr eine eigene Fernsehsendung, sondern nur im Rahmen des Festivals des Deutschen Schlagers verliehen. So, und das Ganze haben wir gerade eben zitiert aus fernsehserien.de. Also soweit zur Goldenen Europa, ne?
Haben wir jetzt einfach mal live recherchiert für
den lieben Gunter Gabriel. Ne? Der Zuschauer wusste gar nicht mehr am Ende wofür. aber es war halt ein Ereignis. Also 11 Millionen. Und dann haben wir uns dann nur noch 3 Millionen geguckt haben, die Fernsehshow. Naja, gut.
Gut, das war mein erster Song. Jens, was hast du denn uns als ersten Song heute mitgebracht?
So, ich bin auf Platz 17 im März 1974. Dann schau mal bitte nach.
Ob ich das habe. Nein, habe ich nicht.
Oh, ja. Höchstposition.
Hättest du gedacht, dass wir uns bei Platz 17 doppeln?
Ja, könnte sein. Hätte ich gedacht.
Okay.
Höchstposition 15, 16 Wochen in den Charts. Und die liebe Freunde aus den Bergen dürfen natürlich nochmal ihre Meinung dazu kundtun. Schöner Schlager, super richtig romantisch, super schlecht. Ich kann es nicht ertragen. Bei den Songs von ihm haut es mich auch des Öfteren um, allerdings nicht gerade vor Begeisterung. Ein strunzdummes Gelaber, was er hier von sich gibt. Auweia. Typischer Titel für ihn. Gar nicht so schlecht, wenn man das immer in der Relation von 1973 sieht. Schnulze der schlimmen Sorte. Es wirkt wie eine Parodie auf den Sänger selbst.
Okay, wir reden von deutschen Schlager?
Ja.
Ich habe das heute kurz, wo ich das vorbereitet habe.
Ja.
Ich hatte einen Song im Blick, ein Künstler, ich hatte einen Künstler im Blick, wo ich denke, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, aber da finde ich einen anderen Song viel besser. Und deshalb habe ich diesen Song nicht genommen. Ich wusste aber nicht, ob es Platz 17 ist. Ich sage jetzt mal, hol your clef jetzt.
Genau, wir hören rein.
Wir hören rein.
Alle Liebe, diese Erde, schenk ich dir, schenk ich dir. Du sollst nie mehr einsam werden, was auch kommt, das glaube mir. Alle Liebe dieser Erde findest du allein bei mir.
Da hat die Oma und die Mutti das nicht schwach geworden.
Alle Liebe dieser Erde schenke ich dir, Du sollst nie mehr einsam werden.
Wenn ein Schiff voll über die Pferde.
Julio, ich kenne das.
Ich glaub, ja.
Freunde, wir sind im Schlagersumpf. Ist es ja nicht, aber wir sind wirklich in den Pfeilern des deutschen Schlagers, in den Grundfesten.
Wir haben jetzt gerade mal durchgeguckt, weil es noch mit Tränen in die Augen, ich sehe mein Blinde.
Auf alle Fälle habe ich noch Quartettsingle da und da ist sie, sieht mir drauf. Alle Liebe dieser Erde von Julio Iglesias. Also ihr ist eigentlich auch so ein Titel, den, wenn man ganz ungezwungen ist und eigentlich im Sommer dann zu so einem ganz abstrusen Festival, alle tun dort bei Hardcore-Beats abfeiern und du tust Ramon Roselli und Julio Iglesias im Wechsel spielen, dann bist du ganz weit vorne.
Fällt mir auch noch ein, ja, pass auf, guck. Du bist mein erster Gedanke.
Ja, ja. Der Aufruf nochmal an alle, die noch zu irgendeinem Festival gehen. Einfach mal konträr. Einfach Julio Iglesias, Ramon Roselli und die Flippers. Flippers so als Einstiegsdroge, um Leute zu ködern hier auf dem Zeltplatz, nicht? Weil ist ja angesagt hier, der liebe Olaf der Flipper, ne? Für 40 Jahre hier, Dankeschön und so. Und dann hinten dran so ganz gemächlich die Mandolinen und Julio Iglesias und Ramon Roselli.
Oder weil wir gerade Sommer haben, auch gern mal die Julio Iglesias CD in CD-Player einlegen oder per Bluetooth mit dem Auto verbinden. Man gibt ja CDs, gibt es ja im Auto, man macht ja alles per Bluetooth. Und dann schön aufdrehen und Sonntagnachmittag oder Sonntag später Nachmittag in Großenhain über Hauptmarkt am San Marco vorbeifahren, dann hast du alle Blicke auf dir.
Ja, das Problem ist natürlich bei den jüngeren Zuhörern, ich weiß gar nicht, wie die Struktur ist, die uns so hören, wird schon schwierig, wenn die das ihren Omas und Opas vorspielen. Die sagen dann, hör auf, geh weg
da. Julio Iglesias. Ja. Und da wird uns der Jens darüber erzählen, was der Julio alles für tolle Sachen
ja,
gemacht hat.
Ja, ich war selber erstaunt von der ganzen Vita von dem Julio. Ich habe natürlich nicht alles rausgenommen, wo ich dachte, Mensch, das könnte interessant sein. 23.09.43 in Madrid geboren, ist ein spanischer Sänger und ehemaliger Fußballspieler.
Das wusste ich.
Ja, hätte ich jetzt. Über 300 Millionen verkaufte Tonträger, rund 390 Gold- und Platin-Auszeichnungen. Einer der erfolgreichsten Einzelinterpreten der Welt. Singt in 14 Sprachen, unter anderem Spanisch, Deutsch und Italienisch. Portugiesisch natürlich auch und so weiter und so fort. Also 14 Sprachen kann er. Und er war der erste Sohn des Gynäkologen Julio Iglesias Puga. Und hat einen Bruder und zwei Halbgeschwister aus zweiter Ehe seines Vaters. Die Mutter Maria del Rosario de la Cueva y Perigna.
Wie heißt er?
Ja, also Maria del Rosario de la Cueva. Dann kommt ein Y, liebe Freunde, die sich damit auskennen. Und dann kommt Perignat oder Perigna. Hatte Vorfahren in Puerto Rico, Kuba und Andalusien. Deswegen so ein bisschen dieser südländische, ist ja eh südländisch Madrid, aber halt nochmal ein spezieller.
Noch
Einschlag,
südländisch,
ja.
Südlicher Südländer.
Ja, oder karibischer Einfluss. So kann man das ja vielleicht mitnehmen.
Und wenn wir gerade bei karibischem Einfluss sind,
ja,
können wir ja schon Ausschau geben. Die nächste Folge, die kommt, ist die Remix Sommerhits. Ja, da spielt das schon mit rein.
Warum musst du immer alles verraten? Du hast mich mal gemaßregelt, hast gesagt, kannst du jetzt nicht sagen, hier, das soll eine Überraschung sein. Ja, und entweder hören die zu oder hören die nicht zu.
Nein, die nächste Folge hören wir uns jetzt schon bald, also vor der regulären Ausgabe, gibt es die Sommerhits.
Jetzt haben wir die Vita gecrasht hier vom Julio Iglesias hier. Also, Jugend war ein talentierter Fußballspieler und Torwart bei Real Madrid Castilla? Ja. Nach Verkehrsunfall hat er dann beendet seine Fußballkarriere und danach Jurastudium. mit Ziel diplomatischer Dienst, aber 1968 hat er einen Abbruch gemacht von dem Jurastudium. Aber nach 33 Jahren, im Jahr 2001, beendete er seinem Vater zuliebe das Studium und ist in Spanien als Rechtsanwalt zugelassen. Also 2001 hat er das Ganze nochmal zu Ende gemacht. Da lebte noch sein Vater zuliebe und ist tatsächlich, also bräuchte auch nicht singen, aber zu dem Zeitpunkt ist eh egal gewesen. Wir kommen nochmal zum Krankenhausaufenthalt, also wo er diesen Verkehrsunfall hatte. Da entdeckte er nämlich die Liebe zur Musik und er lernte Gitarre spielen. 1971 bis 1979 war er mit Diplomatentochter Isabel Breisler verheiratet. Drei Kinder, unter anderem auch Enrique Iglesias, 1975 geboren. Ist ja auch Enrique.
Iglesias.
Ja. Und seit 1992 mit dem niederländischen Ex-Model Miranda Johanna Maria Riensburger zusammen und seit 24.08.2010 auch verheiratet. Die haben wiederum fünf Kinder zusammen. Und da merkt man, da schließt sich der Kreis, alle Liebe dieser Erde schenke ich dir. Drei Kinder mit der Diplomatentochter und nochmal fünf mit dem Model sind insgesamt acht Kinder. Gut gerechnet, oder? Ja, sehr schön.
Wahnsinn, Jens.
So, im Übrigen hat er seine Hochzeit, die 2010 stattgefunden hat, in seinem Haus in Marbella gefeiert. Dort war dann die Party und er hat noch ein Anwesen in Indian Creek in Florida und ein Haus in Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Iglesias Vater wurde 1981 vom baskischen Separatisten entführt, aber nach 19 Tagen wieder befreit. Und Julio Iglesias hatte zwischenzeitlich auch schwere Depressionen, die zum Ruhen seiner Musiktätigkeit führten. Wir kommen nochmal zur Musik, wie er dazu gekommen ist, weiter. 1968 von seinen Eltern wurde er zur Erholung und Aufbesserung der Englischkenntnisse nach Cambridge geschickt und schrieb dort seinen ersten Song, La Vida Sigue Igual. Gewann dort das Songfestival in Benidorm und damit war der Grundstein der Karriere gelegt. Im Übrigen dann später hat er die Lieder auch nicht mehr selber gesungen schon, aber geschrieben, haben dann auch andere die Lieder. Und 1970 vertrat er dann sein Land Spanien mit dem Titel Gwendoline beim ESC und wurde Vierter beim ESC, was ja damals noch hier Grand Prix der Eurovision de la Chanson hieß.
Gesundheit.
Genau. Und in fast 40 Jahren seiner Karriere gab Iglesias mehr als 5000 Konzerte und verkaufte über 250 Millionen Tonträger in mehr Ländern als irgendein anderer Sänger der Welt. Dafür Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde. Ab 2011 Ankündigung, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und dann hat er dann doch nochmal einen nicht so optimalen Auftritt bekommen. Oktober 2021 in den Pandora Papers war auch der Name Julio Iglesias mit dabei. Von vielen anderen Prominenten mit rausgestochen. Nämlich, das war so Offshore-Finanzkonstrukte, wenn das Steuerflucht, wenn nicht sogar Steuerhinterziehung beinhaltete. Soweit zu Julio Iglesias.
Iglesias. Julio. So, jetzt hast du mir den weggenommen. Ich wollte eigentlich irgendwann mal einen anderen Song nehmen. Aber kann man ja. Komm, jetzt machen wir erstmal Geschichte. Okay, wir sind im März 74, das stimmt diesmal. 3. März 74 in der Nähe von Paris, der französischen Hauptstadt, ereignete sich ein Absturz einer DC-10 der Turkish Airlines, das bisher schwerste Flugzeugunglück der Luftfahrtgeschichte. 16. März 1974, Zehntausende demonstrieren in zahlreichen Großstädten der Bundesrepublik für die ersatzlose Streichung des Abtreibungsparagrafen 218. Die Demonstranten fordern außerdem die Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbrüche und Verhütungsmittel durch die Krankenkassen. Und 31. März 1974, das Parlament in Jugoslawien. Wer das nicht kennt, das war früher mal ein Land, das setzte sich zusammen aus Serbien, Montenegro, Kroatien, Serbien, alles, was dazu gehört.
Und derjenige, der zusammengehalten hat, das war Tito.
Genau. Und das Parlament in Jugoslawien erließ ein Gesetz, das bei Autofahrern einen Höchstwert von 0,5 Promille Blutalkohol erlaubte. Für Berufsfahrer war der Genuss von Alkohol im Dienst absolut verboten. 74 war das schon. So, Jens, haben wir uns zur Geschichte unterhalten. Jetzt kommen wir zu dem Song, wo ich gedacht habe, doppeln wir uns. Mein Song Nummer 2 ist Platz 3 am Tag.
Das ist wirklich so ein Hit-Hascher. Du bleibst ein Hit-Hascher. Na dann.
Platz 3 am Tag.
Erzähl
hast du?
Weiter. Nein, habe ich nicht.
Hat Platz 1 in Deutschland erreicht. Der Künstler heißt Phil Cordell. Ist leider schon tot und 2007 gestorben. Und er hatte zwei One-Hit-Wonder.
Aber Terry Jacks ist es nicht.
Nein.
Wir hören mal rein.
ich finde den Song geil.
Also da muss ich gestehen, das ist dann auch diese Phase bei unserem lieben Musikpodcast, wo ich das Lied kenne, wo ich es definitiv kenne, aber jetzt auch nicht sagen könnte, wer, wie, was. Das ist halt so ein Gute-Laune-Ding, glaube ich, instrumental.
Richtig.
Ja. Und schön, schön, dass es Einklang findet in unserer lieben Musik-Playlist, die sich wie nennt?
Die Musik-Song-Playlist, die Playlist-Songlist vom Podcast Musikgeschichte. Mensch, hör doch mal auf mit dem Quatsch. So, wir reden von dem Interpreten Dan the Benjamin und dem Song Dan the Benjamin. Genau, Platz 3 am Tag, Platz 1 in Deutschland. Der gute Mann heißt eigentlich Phil Cordell und jetzt kommen wir dazu, warum der 2 One-Hit-Wonder hatte. Der ist erstmal geboren am 17. Juli 1974 in London, gestorben am 31. März 2007. Der begann 1960 als Kopf der Londoner Band Tuesday's Children, mit der er einige Radiohits hatte. 1971 Single I Will Return unter dem Namen Springwater in Westeuropa, vordere Chartplatzierung, in der Schweiz sogar Platz 1. Und unter dem Namen Dan the Benjamin kam dann ein Album, was kein Erfolg war. Nur, und die Single, die wir gerade gehört haben, war nur in Deutschland erfolgreich. Und zwar, weil die Radiostationen diesen Song als Hintergrundmusik liefen lassen. Also der war nirgendwo bekannt und dann hatte der jetzt quasi mit Dan the Benjamin den zweiten One-Hit. Einmal mit Springwater und einmal mit Dan the Benjamin. Und dieser Song wurde halt von Radios als Hintergrundmusik gespielt. Der war 31 Wochen in den Charts und danach hat der gute Mann nichts mehr erreicht. Also da ist nichts mehr großartig passiert. Und das ist für mich so ein typischer Song bei MDR1 Radio Sachsen, wenn die kurz vor den Nachrichten sind und die müssen aber noch irgendwie anderthalb Minuten oder eine Minute müssen die noch schließen und keine Werbung mehr haben, dann wird genau sowas gespielt. Oder
Franz Lambert.
Oder James Lars Biscaya. Sowas wird dann gespielt. Genau. Und daher kenne ich den Song. Und ich finde den auch total cool. Also das ist so gute Laune-Song aus den 70ern. Also vom Sound her hört man, dass das das 70er sind. Und den haben wir jetzt auch in der Playlist und den solltet ihr euch unbedingt anhören, weil ich finde den cool.
Und du hast den quasi über dein Radio, wo du jetzt das öfters dann hörst, MDR Sachsen.
Ich kann den auch schon vorher. Genau, also ich kann den auch schon länger.
Ich habe ihn jetzt in dem Moment wiederentdeckt. Also ich kannte den schon mal, aber ich habe mich nie darum gekümmert oder zu dem Zeitpunkt nicht geforscht, wie, wer, was für den Moment nicht relevant war. Aber wird mit Sicherheit auch in meinem Musikarchiv einen Platz bekommen, wenn ich ihn so nicht sogar schon habe.
Also ich habe diesen Song auf CD und zwar habe ich einen Sampler, die beste Instrumental-Hits, da sind solche Sachen drauf wie Hot Butter, Popcorn und solche Sachen und James Last und sowas ist damit drauf. Oder hier, wie heißt's?
Also das, was du gerade eben gehört hast, war so ein Schnippen, so ein
Hilf mir mal kurz, und zwar von Beverly Hills Cop,
XLF
ist ja auch ein Instrument.
Wahrscheinlich auch Crockett's Teams mit drauf.
Genau, also die besten Instrumente. Und da ist dieser Song mit drauf.
Da ist der Song mit drauf.
Genau.
Sehr schön.
Sehr schön. Hast du wieder entdeckt? Hast du auch mal was von mir mitgenommen, Mensch?
Jetzt? Ja, ne, also da bin ich doch auch ein bisschen jetzt baff. Schönes Lied hier. Und ich dachte bei meinem zweiten Lied, auch sogar, was ich rausgesucht habe, wir doppeln uns.
Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was du uns mitgebracht hast, Jens.
Weil wir befinden uns nämlich jetzt nicht in Deutschland, sondern in den Billboard-Charts, Platz 38.
Du Schwein, ich habe es extra weggelassen.
Ja, auf Dauer, wir hätten eine komplette Schlagersendung hier machen können, sage ich dir heute hier.
Ey, aber in den Charts, mach erstmal, dann sage ich, in den Charts war viele gute Musik mit dabei, aber ich habe einfach mich gescheut, diesmal so viel rauszuarbeiten, weil es waren tolle Sachen. Behalte das mal im Hinterkopf, wenn der Jens seinen Song gemacht hat, dann sage ich euch mal was zu den Charts. Es waren viele coole Sachen mit dabei.
So, also, jetzt bin ich im Billboard-Charts und der Platz war 38 zu dem Zeitpunkt. Also Billboard-Charts sind von lieben Freunden aus den Staaten. Und die höchste Position dort war Platz 1 am 6.4.1974 von dem Lied. Deutschland hat dieses Lied am 29.04.1974 den Chart-Einstieg geschafft. Und da sieht man, 13 Wochen war dieses Lied in Deutschland in der Hitparade vertreten, Höchstposition 22, Platz 4 in Australien, Kanada, Platz 2 und auf der Insel UK Platz 90, aber erst wesentlich später.
Okay.
So, Schweizer Hitparade, die lieben User davon haben natürlich auch was dazu gesagt. Ach, was ein tolles Lied. Das geht wohl kaum in die Geschichte ein. Sowas Doofes wirklich. Die Bläser sind super gelungen und die Stimme des Sängers gefällt mir im Original besser. Geht auf keine Kuhhaut. Ganz witzig, aber nicht mehr. Der Beginn ist etwas für Kannibalen. Ich finde diesen Song cool. Diesen Klassiker haben wir damals geliebt.
Bläser. Ah, wir sind in der Pre-Disco-Ära.
Davor, ich bin ja heute sehr human gestimmt. Davor, vor dem Lied, gab es schon ein Original von BJ Thomas 1969 und Jonathan King 1971. Dasselbe Lied.
Ich wirklich keine Ahnung, weil ich habe mich diesmal wirklich auf die deutschen Charts fokussiert. Und deshalb hören wir da jetzt einfach mal rein, Jens.
When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah, what kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me.
So, jetzt bin ich hier ein kleines bisschen angenervt, weil das ist ein Song aus einer meiner Lieblingsfilme.
Genau.
Und zwar im Soundtrack von Guardians of the
genau,
Galaxy.
Genau. Deswegen habe ich gesagt, also in UK, also Insel, erst Platz 90 geworden 2014. Ist logischerweise aus dem Soundtrack von Guardians of the Galaxy war diese Scheibe mit dabei. Und im Übrigen bin ich auch noch drauf gekommen, ehemaliger Arbeitskollege hat die Leute komplett genervt mit diesem Lied und hat das entsprechend dann immer dieses Huka-Chaka, was am Anfang kommt. Ja, das muss man mögen oder muss man nicht mögen, aber das macht gerade eben den Drive von diesem Lied mit aus gegenüber den anderen Versionen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Also das Lied nennt sich Hooked on a Feeling und Original ist von BJ Thomas 1969, war auch schon ein Hit und 1971 von Jonathan King, der hat auch nochmal dieselbe Geschichte, aber in dieser Variante war es dann halt vom Blue Suede. Es ist eine schwedische Rockband der 70er Jahre. Gegründet 1972 von Björn Skifs, nahm das Lied auf und es wurde zum dritten Mal ein Hit. Nachfolgehit 1974 in den USA, Never My Love. Original war von The Association und war auf Platz 7 geworden. Und nach 1975 kamen sie wieder zurück nach Schweden und haben weitere Platten unter dem Namen Björn Skifs and the Blah Blues gemacht. Soweit kurz und prägnant. Blue Suede, Hooked on a Feeling.
Genau, so. Und jetzt gibt es erstmal die Charts, die Top 3. Auf Platz 3 damals, wie gesagt, Dan the Benjamin mit Dan the Benjamin. Auf Platz 2 Devil Gay Try von Susie Quattro. Und Platz 1 Teenage Rampage von Sweet. Wir waren nämlich damals in der Glamrock-Ära, weil wir in den Charts, ich habe es jetzt nochmal aufgemacht, waren zum Beispiel auch Nazareth mit drin. Also wir hatten wirklich alles mit dabei von Mireille Mathieu, Nazareth, Susie Quattro und Tina Turner war auch mit dabei mit Nutbush Cinemans. Genau.
Aber dennoch war ganz schön auch schlagerlastig, wie die 70er Jahre waren.
Ja, war doch Cindy und Bert mit dabei.
Ja klar, logisch.
Gut, damit haben wir das Jahr 1974, um genau zu sein, im März, abgehakt. Wir werden natürlich irgendwann mal zurückkommen in das Jahr 74, in einem anderen Monat. Und beenden hiermit auch Folge, Jens, welche?
Folge 57.
Mensch, du bist ja wieder dabei. Ich habe gedacht, du bist schon
eingeschaltet. Folge 57, liebe Leute.
Gesundheit.
So.
Am Sonntag.
Ja.
Am Sonntag hören wir uns wieder.
Genau.
Das war's eigentlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Bye, bye.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.